Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Du drehst dich um und stellst erschrocken fest, wie viel Zeit gerade wieder vergangen ist. Ich hoffe, dass es nicht nur uns häufiger so geht, sondern vielleicht auch dem einen oder anderen, der hier gerade zuhört. Jetzt kann man ja nun die Zeit leider nicht rückwärts drehen und irgendwie versuchen, sie nochmal zu verwenden. Von daher muss man schauen, dass man irgendwie mit der Zeit klarkommt, die man da übrig hat. Und heute wollen wir genau darauf mal schauen, nämlich wie bekommt man es hin, in der gleichen Zeit effektiver zu arbeiten und damit mehr zu schaffen als vorher. Der Ausgangspunkt dafür ist bei uns tatsächlich auch durch einen Podcast irgendwie aufgetreten. Julia, weißt du noch? Ich glaube, du weißt noch ziemlich genau, wie das war, ne? Das war so ein französischer Podcast.
Genau, das war so ein französischer Podcast und da wurde das Konzept der toten Zeit vorgestellt. Und im Grunde genommen handelt es sich dabei quasi um die Frage, wann im Alltag wird Zeit nebenbei sozusagen verschwendet, in der ich gar nicht aktiv bin. Ne? Und keine Ahnung, er macht jetzt zum Beispiel das, die Alltagssituation geht er einfach so in seinem Tagesablauf durch und fängt halt an, wenn er sich morgens im Badezimmer fertig macht, die ganze Familie schläft noch, fragt er sich halt, okay, das Fertigmachen ist irgendwie was Aktives mit den Händen, die Haare werden gemacht, Gesicht waschen, keine Ahnung, duschen. Und da hat er zum Beispiel angefangen, ganz systematisch, damals waren es Podcasts, heute werden es vielleicht auch zusätzlich noch auf diversen Plattformen irgendwelche Audiobooks, sich quasi mit Themen zu beschäftigen, für die er sonst keine Zeit hat. Und das war für uns so ein bisschen der Punkt, an dem wir überlegt haben, wie können wir eigentlich das maximal aus unserer Zeit rausholen und wo sind eigentlich tote Zeiten bei uns?
Wenn man jetzt mal so überlegt, wo typische tote Zeiten sich im Alltag verstecken und wie man mit ihnen umgeht, da fallen mir spontan aus der Schule gleich so ein paar Sachen ein. Also das erste ist natürlich die Handyzeit, wenn man sieht, wie die Schüler irgendwie alle ihre Pausen und ihre Freizeit am Handy vereiern und die Zeit natürlich genauso gut effektiv nutzen könnten für was auch immer. Ein Buch lesen, Hausaufgaben, mit Leuten, mit Freunden sprechen, was auch immer. Eine Sache, die mir auffällt bei uns, die ich ganz extrem fand, als wir angefangen haben, das zu nutzen, sind zum Beispiel Arztbesuche oder irgendwelche Besuche, wo man drauf wartet, dran zu kommen, weil man ewig da sitzt und die Leute starren Löcher in die Luft, quatschen sich gegenseitig einen Knopf an die Backe, keine Ahnung was, und dann rennen sie nach Hause und müssen irgendwie noch alles bearbeiten. Und wir haben irgendwann dann im Studium angefangen und haben uns was zur Arbeit mitgenommen. Das war für mich so ein Riesenunterschied, weil ich so dachte, wow, du hast jetzt einfach eine Stunde hier rumgehockt und anstatt, dass du nichts gemacht hast, kommst du halt nach Hause und hast eine Stunde schon gearbeitet.
Ja, also manchmal habe ich auch schon so gedacht, dass es einfach, wenn es zum Beispiel, also man muss erzählen dazu, dass ich beim Friseur so als Modell eine Weile quasi das gemacht habe, ne? Also zur Ausbildenden steht man dann zur Verfügung und die machen dann vorher abgesprochene Dinge, aber das dauert halt alles ewig. Und wenn ich mir allein überlege, wie viel meiner Masterarbeit entstanden ist im Friseursalon, beim Arzt, beim Zahnarzt, bei meiner Frauenärztin, wo man immer sehr, sehr lange wartet.
Autofahrten.
Und wenn du das alles streichen würdest, dann wüsste ich nicht, also diese Masterarbeit würde ich heute noch nicht
geben. Wann habe ich die geschrieben?
Ja. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass es für Außenstehende, die das so gar nicht kennen, erstmal befremdlich ist. Ne? Letztens saßen wir zum Beispiel zusammen im Wartezimmer und dann kam die Ärztin rein und ich hatte irgendwie meinen Laptop und du deine Klausur.
Ja, genau.
Und es ist halt für Außenstehende so ein bisschen, aber andererseits muss man halt auch einfach ganz klar dann so ein As-Ising machen und sagen, ja, ich habe jetzt hier mal direkt die Zeit genutzt, ne, dieses Wort auch zu nehmen, genutzt, um irgendwie für die Schule dies und das. Und dann, finde ich, sind die Leute, da hält sich sofort das Gesicht auf und bei denen wird so alles klar, finde ich.
Ja, ich muss auch sagen, ich wurde deswegen noch nie irgendwie krumm angeguckt oder krumm angesprochen. Ich glaube, ein weiterer großer Block tote Zeit ist zum Beispiel auch eine Freistunde in der Schule. Natürlich hängt das auch so ab von individuellen Motiven. Manche trinken dann lieber ihren Kaffee oder quatschen eine Runde oder so. Aber das sind halt auch wieder mal entspannt 90 Minuten, die man benutzen kann, um sich die Arbeit aus dem Nacken zu schaufeln, die sonst zu Hause auf einen wartet. Ne?
Gut, und natürlich die Frage, wie viel eher bist du da? Also zum Beispiel hatte ich eine Weile eine Mitfahrgemeinschaft und da war ich immer oder war ich teilweise vor meinen Stunden da und musste nach meinen Stunden noch bleiben. ja, kannst du auch direkt sagen, ne? Das sind irgendwie vor der Schule 90 Minuten, nach der Schule 90 Minuten, je nachdem, wie lange die anderen Kollegen dann halt jeweils Unterricht hatten. Aber wenn du die ganze Zeit dann, also da habe ich teilweise, als ich mit der Mitfahrgemeinschaft gefahren bin, habe ich teilweise gar nichts mehr gemacht an meinen Vertretungsschulen, also hier zu Hause, weil ich das immer alles schon in der Schule fertig hatte.
Ja, war bei mir auch so, als ich an die Grundschule abgeordnet war, hatte ich eine Stunde Busfahrt morgens, eine Stunde Busfahrt nachmittags. Das war's. Ich war fertig zu Hause. Ich hatte Handy dabei, ich hatte einen Laptop dabei, Hotspot, zack, fertig.
Ja.
Muss zu Hause seltenst was tun.
Ja, die große Frage ist natürlich einfach erstmal, warum will man eigentlich Zeit sparen? Ne? Also es geht ja nicht um das Zeitsparen an sich, sondern da steht ja irgendwie was hinter. Da gibt es ja irgendwie verschiedene Motive. Entweder kann das natürlich einfach schulisch bedingt sein, also du möchtest mehr Zeit haben, zum Beispiel für die Unterrichtsplanung oder für Projekte, für die du dich engagierst, brauchst du einfach am Vormittag mehr Zeit, weil du es nachmittags vielleicht auch nicht unterbekommst. Oder es können natürlich auch private Sachen sein, ne? Dass du einfach sagst, ich muss die Belastung reduzieren, ich arbeite so viel, meine Familie hat nichts von mir, ich habe selber nichts mehr von mir, meine Freunde, meine Hobbys, keine Ahnung, Hausbau, da gibt es ja verschiedene quasi Motive.
Ja, total. Wie ist es denn bei dir? Wofür würdest du sagen, geht bei dir die meiste Zeit drauf im Alltag?
Also die allermeiste Zeit, beziehungsweise ich würde sagen, Platz 1 teilt sich die Unterrichtsvorbereitung mit dem Unterrichten an sich. Dafür verwende ich ungefähr gleich viel Zeit, würde ich sagen, obwohl...
Nein, Unterrichtsvorbereitung geht schon ein bisschen schneller.
Ja, muss schneller gehen, wenn ich überlege, ich habe 25 Stunden. Ja, dann würde ich sagen, tatsächlich geht bei mir der Großteil der Zeit fürs Unterrichten selbst drauf.
Mhm. Unterrichten, Unterrichtsvorbereitung, Klausurkorrektur. Genau. Das wäre bei mir so die Reihenfolge.
Beziehungsweise zur Klausurkorrektur zähle ich auch Noten irgendwie festlegen, eintragen, mitteilen.
Ja, das nächste wäre dann bei mir, glaube ich, sämtliche Schulorganisation inklusive Elternkontakt. Das wäre bei mir dann der Punkt, der danach kommt.
Ja.
Und ich glaube, in dieser Reihenfolge sollte man auch vorgehen, dass man sich wirklich überlegt, okay, wo wird extrem viel Zeit investiert? Und entsprechend dann, wo lohnt es sich, meine Abläufe zu optimieren, damit ich möglichst viel direkt daraus ziehen kann? Na, also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade gesagt haben, okay, Unterrichtsvorbereitung zieht ziemlich viel Energie, zieht ziemlich viel Zeit, dass man sich überlegt, gut, wie kann ich das effizienter gestalten? Wo kann ich Material herbekommen, damit es schneller geht? Wo kann ich ja einfach auch mehr Freiräume schaffen, damit ich nach hinten raus mich nicht nochmal dran setzen muss? Und da sind vielleicht einfach so ein paar Erfahrungswerte, die ich jetzt in den letzten Jahren für mich mitgenommen habe, Freistunden wirklich zu nutzen, sich in einen Raum zurückzuziehen, wo das auch funktioniert, oder sich den Raum zu schaffen. Ich setze mir zum Beispiel Kopfhörer auf und bin dann erstmal raus. Das wissen die Kollegen mittlerweile auch, sagen wir mal dann.
Hängst du dir so ein Schild noch zu? Ich bin erstmal raus.
Ah, der Vollmer ist wieder am Schaffen. Okay, alles klar. Mann, ist der fleißig. Manchmal haben sie es tatsächlich gesagt.
Aber es ist ja irgendwie auch schön, weil das macht ja auch so mit einem selber. Das bestätigt einen darin, ja, dass man dann dieser Routine folgt.
Eine weitere Sache, die mir sehr hilft, ist, du musst ja normalerweise vor mir morgens raus, um deinen Zug zu kriegen. Und dann habe ich, bevor ich überhaupt zur Schule fahre, 1,5 Stunden Schreibtischzeit. Jeden Morgen. Und das ist tatsächlich wirklich, wirklich effizient. Weil ich mich dran setze und diese 1,5 Stunden dann auch wirklich durchziehe, ohne mich abzulenken, ohne irgendwas zuzulassen. Es ist wirklich einfach straight Unterrichtsvorbereitung, da kommt nichts dazwischen. Und dadurch schaffe ich tatsächlich relativ viel. Also von daher, sich so einen Zeitslot zu nehmen, der immer fest ist, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und für mich funktioniert es auch gut, dass es morgens ist, bevor alle anderen aufwachen. Muss man mal schauen, ob es vielleicht sinnvoll ist. Ich gehe entsprechend dann abends früher ins Bett und ich muss ehrlicherweise sagen, was läuft großartig denn abends noch? Ob du da auf der Couch irgendwo versackst oder dann morgens deine Zeit nutzt und dafür nachmittags Zeit mit den Kindern hast. Ich glaube, ich weiß, was ich wähle.
Ja, das stimmt. In puncto Unterrichtsvorbereitung wäre auch auf jeden Fall ein großer Aspekt, den ich über die Zeit gemerkt habe, ist, dass man über ein gutes Ordnungssystem, was man sich selber schafft, auch dafür sorgt, dass man das, was man einmal vorbereitet hat, auch nachhaltig zur Verfügung
unbedingt, hat. Unbedingt, absolut, ja.
Denn das beobachte ich immer wieder. So, dieser Glaube, dass, weil das eine neue Klasse ist, dass einfach alles, was man gemacht hat, nicht funktionieren wird oder dass diese Klasse einen Anspruch darauf hat. Aber ich finde es viel wertvoller, eine alte Sache zu nehmen, eine alte Planung von derselben Buchseite und mich dann ganz spezifisch zu fragen, der Kurs ist kleiner, der Kurs ist größer, der Kurs ist leistungsschwächer, der Kurs ist leistungsstärker. Wie könnte ich da noch Futter reingeben oder was rausnehmen?
Genau, was brauchen die für diese Planung, damit es mit dieser Klasse funktioniert.
Genau, und nicht eine komplett neue Planung. Ja. Und das ist absolut nicht nachhaltig und frisst einfach unnötig Zeit.
Sehe ich ganz genau
so. Und ich finde auch, dass der eigene Unterricht besser wird, wenn man mal darüber nachgedacht hat, okay, es ist eine kleinere Klasse, es ist eine größere Klasse, weil dann denkt man plötzlich an Alternativen, auch so im normalen Unterricht, weil die halt plötzlich zur Verfügung stehen, ne? Weil man das einmal in der Planung durchgegangen ist. Und das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Es bringt nichts, nur eine tolle Planung zu haben, sondern sie brauchst du auch nachhaltig, speicher sie ab, ordne dir das Ganze so, dass du es auch wiederfindest und dass du ein auf einmal Unterrichtetes zurückgreifen kannst. Und ich meine, bei uns ist es mittlerweile so in Sport, dass wir wirklich auch viel schon unterrichtet haben und gegenseitig uns ja die Ordner geteilt haben und es dann einfach teilweise so ist, man bekommt eine 5. Klasse in Leichtathletik und dann guckt man einfach erstmal rein, was ist da alles schon. Und dann fehlen vielleicht nur noch 2 Stunden, weil die Klasse andere Lernvoraussetzungen hat und die restliche Einheit ist komplett fertig.
Ja, total.
Das ist Gold wert. Genauso die Situation.
Leistungskontrollen.
Also die Klassenarbeiten, das ist eine Illusion, dass jede Klasse eine eigene Klassenarbeit braucht. Man kann es durch ganz einfache Tricks, ich meine, wir haben ja gerade erst jetzt in den Winterferien darüber gesprochen, durch ganz einfache Tricks, indem du es einfach nicht zurückgibst, sondern zum Beispiel nur die Note mitteilst, kannst du halt Nachschreibern auch einfach dieselbe Klassenarbeit geben. Also welcher Fünftklässler weiß den Lesetext noch auswendig, was er da angekreuzt hat?
Ach du, ganz ehrlich, das wissen auch die 9. und 10. Klässler
nicht.
Nein. Selbst im Abitur habe ich von Kollegen gehört, dass die sich nicht besprechen, die
Schüler. Ja, das hat mir eine Kollegin auch gesagt in der Oberstufe.
Ja, jetzt hast du eigentlich direkt schon 2 Punkte angesprochen. Der eine ist, dass man sich Hilfsstrukturen aufbaut, auch mit Kollegen, sich untereinander austauscht und das auf eine Art und Weise macht, die für alle gewinnbringend und effizient ist und nicht so nach dem Motto, ich gebe mein ganzes Material ab, aber ich bekomme nie irgendwie in irgendeiner Weise eine Unterstützung zurück. Und das andere, was du gerade noch meintest, in Bezug beispielsweise auf Nachschreibklausuren, wenn ich natürlich merke, dass ich jetzt zurückgeben muss aus irgendeinem Grund, und der andere muss noch nachschreiben. Oder ich habe beispielsweise ein kleines Geschwisterkind von jemandem in der Klasse und ich weiß, die haben die Klausuren aufgehoben. Deswegen musst du noch lange nicht beispielsweise in Englisch dir einen komplett neuen Lesetext suchen. Nimm das Ding, copy-paste das in GPT rein und lass den Text umschreiben. So, dann musst du da ein bisschen natürlich dazugeben, sowas wie, nehmen wir jetzt mal mein Beispiel, du bist Englischlehrkraft einer 6. Klasse am Gymnasium, die Klasse strebt zum Ende des Schuljahres das Sprachniveau A2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens an, du musst den Text einer Klassenarbeit für die Klasse abändern, behalte das Sprachniveau bei, aber was auch immer, verändere die Charaktere, verändere die Situation, schreib den Text um auf eine Feriensituation, bla 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 bla. Und dann bist du halt innerhalb von 2 Minuten fertig. Copy-Paste rein, Copy-Paste raus und fertig ist die Lage. So, dann musst du dich da nicht mehr drum kümmern. Natürlich muss man da dann nochmal drüber lesen, aber der Großteil der Arbeit, der ist halt fertig. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist noch so dieses Verrennen in der eigenen Vorbereitung, ne? Also ich sehe immer wieder bei Kollegen, dann haben wir irgendwie noch ein tolles Arbeitsblatt am Start, aber haben dafür den ganzen Tag verbuddelt.
Ja, oder kennt man von sich selber aus dem Ref, anstatt halt einfach dieses Buch zu nutzen, dieses räudige Buch.
Wofür die alle bezahlt haben. Am besten beschweren sich die Eltern am Ende des Schuljahres noch, dass das Workbook ja halb leer sei.
Ja, sondern
kann ich auch verstehen, ich würde es auch so machen.
Dann einfach die Aufgaben und die Formate aus dem Buch zu nehmen oder aus dem Workbook und wenn einem da irgendwas nicht gefällt, dann kann man auch immer noch die Sozialform ändern oder eine Wortbox noch mit an die Tafel schreiben. Das spart unfassbar viel Zeit und gibt halt auch einfach im Unterricht selbst dann die Möglichkeit, mit diesen Aufgaben dann noch weiterzumachen und zeigt, wie du gesagt hast, den Eltern auch dieses Buch und auch das Arbeitsheft, das war ein sinnvoll investiertes Geld und sie bezahlen jetzt am Ende nicht noch etliche Kopiekosten.
Ja, zumal man sagen muss, ja, okay, dann ist es vielleicht nicht so hundertprozentig, wie du dir das dann gerade vorgestellt hast. Aber hey, dafür hat sich auch 2 Stunden weniger Zeit gekostet. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist,
Ja, und man muss sagen, und wenn es dann doch mal irgendwie ein Arbeitsplatz sein soll, dann kann man da wirklich auch dran gehen, so dass man sich von vornherein einfach für sich selbst sagt, das wird jetzt eher ein Schnipsel oder so statt ein Arbeitsblatt. Weil ich finde, sobald man sich das Wort Arbeitsblatt sagt, kommt da so ein riesiger gestalterischer Berg auf einen zu. Und das 80-20-Prinzip wirkt dann da halt überhaupt nicht mehr, ne? Also, dass man 80% des Erfolges in 20% der Zeit machen könnte, nämlich zum Beispiel einen Lückentext oder so. Aber danach muss man nochmal 80% der Zeit aufwenden, um 20%, zum Beispiel irgendwie schöne Männchen, Zeilennummerierung, was auch immer, einzufügen, ne? Damit das Arbeitsblatt dann irgendwie besonders schön ist oder einen besonderen Kopf bekommt, den du halt irgendwie immer machst für deine Klassen.
Ja, und auch da, bevor jetzt hier jemand um die Ecke kommt und sagt, das macht mir aber Spaß, ihr dürft an der Stelle nicht vergessen, es geht hier gerade darum, wie man seine Arbeitszeit reduziert und effizienter arbeiten kann. Das heißt ja nicht, dass du das nicht trotzdem machen darfst. Wenn dir das Spaß macht, dann ist das ja irgendwie auch eine Sache,
ja, der Selbsterfüllung,
die so ein bisschen, genau, in die Selbsterfüllung geht, wo es gar nicht mehr nur darum geht, die Arbeit in der Zeit zu schaffen, sondern auch Dinge zu machen, die da besonders viel Spaß machen. Und dann ist das okay. Man muss halt nur schauen, dass man sich da nicht wieder in jedes Projekt rein verrennt und dann unterm Strich wieder nicht weiß, wo man zeitlich rauskommen soll. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt hier auch ein besonders tolles Arbeitsblatt machen, ja, bitteschön, ist okay. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung.
Ja, vielleicht kann man da einfach erstmal, vielleicht gerade auch Leuten, die jetzt erst anfangen, den Tipp geben, mach doch erstmal das Arbeitsblatt in dem Grunddesign,
oh, ja.
Dann machst du alles andere. Und danach wirst du sehen, es ist 22 Uhr und du bist verdammt froh, dass du nicht noch gestaltet hast. Und wenn es dann erst 20 Uhr ist, dann gestalte doch noch. Ne? So würde ich das jetzt einfach rückblickend mit dem Ref dann einfach machen. Oder halt das, was du manchmal schon probiert hast, was für dich nicht ganz so gut funktioniert. Für mich funktioniert das wunderbar. Und das mache ich meistens an Tagen, an denen ich keinen Unterricht habe, sondern hier viel Zeit zu Hause habe. Ne? Also die Pomodoro-Technik. Dass man sich, da gibt es im Internet 1000 verschiedene Varianten, wie man diese Zeitslots einteilen soll, also irgendwie 45 Minuten arbeiten, 5 Minuten was Aktives, dann nochmal 45 Minuten arbeiten und danach kommt eine große Pause, wie auch immer. Es gibt halt quasi immer den Wechsel zwischen den einzelnen Phasen und nach mehreren Arbeitsphasen mit mehreren kleinen Pausen kommt eine große Pause. Ich habe mir tatsächlich einfach immer einen Wecker gestellt und mir gesagt, okay, 60 Minuten und danach habe ich immer eine halbe Stunde hier gemacht. Aber wie gesagt, das war ein Tag, an dem ich sozusagen frei hatte und auch dann einfach den Haushalt unterbringen musste und mich hat das dann weggebracht vom Schreibtisch. Ich habe aber auch tatsächlich gar keine Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. Das muss man dazu sagen, ne? Weil für dich würde die Technik nicht so gut funktionieren. Du bräuchtest zu lange, um wieder reinzukommen. Das ist was super Individuelles.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist dafür Musik ein viel größerer Push-Faktor als bei dir. Also ich mache mir Musik an und dann setze ich mich ran und bin im Tunnel. Und dann, wenn ich einmal tatsächlich drin bin, dann komme ich auch ziemlich gut voran, kann auch 2-3 Stunden am Stück konzentriert durcharbeiten, wirklich vorankommen, bevor ich eine Pause brauche. Aber dafür brauche ich dann auch wirklich eine Pause. Ich glaube, das ist, ja, wie du sagst, das ist total individuell.
Muss man ausprobieren. Was aber auf jeden Fall für alle gut funktionieren kann, ist, dass gleiche Aufgaben zusammen erledigt werden. Das heißt beispielsweise, wenn ich die Unterrichtsvorbereitung an dem Vormittag mache, dass ich mir das dann zum Beispiel alles erstmal als PDF speichere auf dem Desktop und danach hole ich mein Tablet und übertrage das auf mein Tablet. Oder wenn ich nur mit ausgedruckten Sachen arbeite, speichere ich erstmal alles auf dem Desktop und bei der letzten Unterrichtsstunde, die ich für diesen Tag vorbereitet habe, schmeiße ich den Drucker an und drucke mir das aus. Und nicht bei jeder einzelnen Stunde aufstehen, Drucker an, ein Blatt ausdrucken, ein Blatt rausnehmen, ein Blatt abheften. Und das mache ich ungefähr 5-mal, weil ich am nächsten Tag 5 Stunden unterrichte.
Da gehst du kaputt bei. Man zeigt dir der Drucker dann auch den Mittelfinger.
Ja, oder dein Tablet. Nein, aber so ist es natürlich einfach wieder das Maximale aus der Zeit genutzt, weil man einen Ablauf hintereinander weg zusammen macht.
Okay, dann kommen wir doch mal weiter zum Klausuren schreiben und Klausuren korrigieren. Natürlich muss man die erstmal irgendwie schreiben und ich finde auch da muss man manchmal irgendwie 5 gerade sein lassen und zusehen, dass alle Beteiligten da gut durchkommen. Es gibt nicht umsonst Klausurersatzformate, mündliche Prüfungen und so weiter. Und an der Stelle muss man die vielleicht auch tatsächlich ab und zu mal ausreizen. Genauso wie ich sagen würde, hier und da kann auch ein Multiple-Choice-Test, der entsprechend schwierig gestaltet ist, mit eben dann 4 oder 5 Auswahlmöglichkeiten, durchaus mal legitim sein, natürlich in Abhängigkeit von Fach und Thema, aber man muss einfach auch so ein bisschen auf seine eigene zeitliche Belastung gucken und darauf, dass das schaffbar ist. Und da ist natürlich so ein Multiple-Choice-Aufgabe sehr viel einfacher zu korrigieren, weil du das beispielsweise über ClassTime mit KI-Unterstützung machen kannst. Also du stellst die Aufgabe vorher rein und bekommst sie fertig korrigiert raus, musst nur noch mal drüber gucken, ob du da nicht irgendwie im Nachhinein noch was siehst. Genauso bei halboffenen Aufgaben, selbst da geht das. Also ich benutze das mittlerweile sehr viel für Vokabeltests und Grammatiktests und muss tatsächlich sagen, das spart mir ungefähr ein Drittel bis die Hälfte des insgesamten Zeitaufwands.
Ja, zwei Sachen, die ich da noch einwerfen würde, ist, was ich in der Vergangenheit unterschätzt habe, einfach mal Kollegen fragen. Also bevor man selber etwas entwirft, Grammatiktest XY, Vokabeltest XY, frag einfach mal. Manchmal, auch wenn die Parallelklassen unterrichten, haben die das einfach schon gemacht, noch nicht zurückgegeben oder die haben das vor einer Weile gemacht und du kannst es einfach noch nutzen. Da spart man sich eine Menge Zeit. Und das Zweite, die tote Zeit zu nutzen, die sich in dem Moment ergibt, in dem die Schülerinnen und Schüler die Arbeit selbst schreiben, nicht unterschätzen. Also
ja, man muss ja ein bisschen Raum, vorsichtig sein, ne?
Ja, also. Je nach Raum geht es nicht.
Wobei Frau Nuske kommt immer in Spannschrei, ich habe mein ganzes Buch aufgeschrieben.
Nee, aber zum Beispiel, wir schreiben oft in der Aula.
Ja.
Die Aula ist riesig. Ein Kurs mit, manchmal in Französisch habe ich manchmal 20 Kinder. Also Entschuldigung, die sitzen weiter auseinander als beim Abi
ja.
In der 6. Klasse. Da muss ich nicht die ganze Zeit wie so ein Gefängniswärter durch die Reihen gehen. Die können nichts machen. Klar, in engen Räumen, sage ich dir, geht es nicht. Ich wollte
sagen, man muss natürlich so stehen, dass man irgendwie einen Überblick hat und auch den Überblick behält. Aber es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, zwischendurch mal eine Elternmail zu schreiben oder die Rundmail vom Kollegium gestern Abend noch mal durchzulesen. Oder auch, wenn die Ersten schon abgegeben haben. Oder, das habe ich jetzt zuletzt tatsächlich gemacht, ich habe ihnen mehrere Blätter ausgegeben und wenn sie mit dem rezeptiven Teil fertig waren, haben sie ihn schon abgegeben. Ich habe ihn schon währenddessen korrigiert. Dann kannst du die Zeit halt gut nutzen, ne?
Ja, was ich sonst oft noch mache, ist, damit man ein bisschen den Blick immer hoch hat und es nicht so viel der Blick nach unten ist, ich bereite mir zum Beispiel meine nächste Unterrichtsstunde vor, indem ich mir das Buch mitnehme und dann einfach hinter die Tafel und hinter der Tafel mir Notizen mache, wie würde ich die Stunde gestalten. Und dein Blick ist dann einfach sehr weit nach vorne gewandt. Du kannst quasi permanent in die Klasse gucken. Und danach habe ich mir dann einfach immer ein Foto gemacht und habe das zu Hause dann einfach nur nochmal ordentlich eingepflegt. Egal, du siehst, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und es kommt halt immer auch ein bisschen auf die Bedingungen an, unter denen geschrieben wird.
Mir fällt gerade noch was zur Korrektur von Klausuren ein.
Schieß los.
Ja, du könntest natürlich auch das Ganze aufgabenweise korrigieren. Dann hast du die anderen immer noch direkt im Kopf und kannst dazu direkt deine Notizen umsetzen.
Das mache ich.
Ich mache das bisher gar nicht unbedingt. Ich mag dieses Gefühl, eine Klausur direkt fertig zu haben. Irgendwie befriedigt mich das, wenn
so ein Ding abgeschlossen ist. Nee, weißt du, was mich befriedigt? Hm? Immer so dann die Aufgaben und dann hast du so einen ganzen Stapel und dann bist du wieder bei Annemarie, weil das halt ganz oben lag. Oh, da habe ich auch noch ein gutes Ding zur Korrektur. Ich lasse mir tatsächlich die nach dem Alphabet abgeben. Also nicht nach dem Vornamen, sondern nach dem Nachnamen.
Damit du sie hinterher schneller in die Liste eintragen
kannst. Damit ich die Noten schneller eintragen kann. Und für die Schülerinnen und Schüler ist es egal, wie sie nach vorne kommen. Aber für mich macht es halt einen großen Unterschied, wenn es schon nach dem Alphabet geordnet ist, weil ich dann auch nicht weiter suchen muss. Jemand, der jetzt natürlich sagt, er fängt an mit einer guten oder voraussichtlich guten, mittleren und voraussichtlich weniger leistungsstarken, dann muss man halt irgendwie im Stapel rumwühlen, dann geht alles durcheinander, das bringt nichts. Aber wenn du irgendwie keine Reihenfolge hast, weil du das nicht machst, dann finde ich nach Alphabet und dann wissen sie das bei mir auch schon. Nach Alphabet und bleiben dann fleißig sitzen, bis sie aufgerufen werden.
Ach, nicht schlecht. Okay, wenn wir mal so weitergehen, würde ich sagen, das nächste ist Organisation und Elternkontakt. Für mich habe ich so anfangs, gerade was den Elternkontakt angeht, gemerkt, dass Mails eine große Sache sind. Also, oder Anrufe, wie du es drehst, dann wendest. Also insgesamt der Austausch. Und der Vorteil, den Mails natürlich haben, ist, du kannst sie abspeichern, du kannst dir Vorlagen machen, du kannst sie wiederverwenden, genauso wie bei deinem Unterrichtsmaterial. Und da habe ich tatsächlich einfach mir nach und nach Entwürfe erstellt.
Nein,
mit entsprechender
ich auch.
Überschrift. Und die kann ich copy-pasten, leicht anpassen, fertig ist der Laden.
Ich wusste nicht, dass du das auch machst.
Ja, ich mache das auch. Ich habe das für Noten, ich habe das für fehlende Hausaufgaben.
Ja, ich habe dann im Betreff reingeschrieben, was sozusagen die Floskel ist.
Ja, genau.
Toll, dann hätten wir mal gegenseitig bei uns gucken können.
Hey, ich habe das von dir. Also die Idee habe ich von dir.
Ja, aber rausgeschrieben hast du es nicht.
Nee.
Aber so speichere ich mir tatsächlich auch sowas wie Weihnachtswünsche oder wenn man Klassenlehrer ist und sagt so herzlich willkommen in der fünften. Man muss
halt gucken, dass es nicht zu viel in dem Entwurfsordner wird, ne? Sonst muss man das mal auslagern in ein ganz normales Textdokument mit Überschriften.
Ja, das kann man, ja, wie auch immer. Vorbereitete Floskeln und dann kann man da auch einfach immer mal wieder reingucken, ne?
Ja, klar.
Finde ich gut. Weiter vielleicht zum Thema Orga. To-Do-Listen machen wir ja beide relativ viel und dann auch in einer Podcast-Folge haben wir schon mal so ein bisschen erzählt über unsere Prioritätenliste, die wir quasi im Rahmen der To-Do-Liste anlegen, ne? Also du nummerierst dir das durch mit den Buchstaben, ABC-Aufgaben,
ja.
Wobei dann quasi mit steigendem Buchstaben werden die Aufgaben anspruchsvoller. Das heißt, ne, eine C-Aufgabe wäre zum Beispiel eine Korrektur von einem Klausurtext.
Ja.
Das kann man bei einem Arztbesuch erledigen, aber das kann man nicht erledigen, während die anderen zum Beispiel noch ihre eigene Klausur schreiben.
Ja.
Da ist man viel zu sehr drin. Die große Frage, die man bei To-Do-Listen...
Also ich meine, du könntest natürlich auf Rechtschreibung und sowas schon mal prüfen, aber inhaltlich verstehen? Mm-mm.
Nein.
Also ich
und danach
kann das
musst
nicht.
Du es ja auch noch fünf, dann weißt du, dann hast du es 50 Mal gelesen. Da
ja.
ist auch nicht das Maximale.
Nee, ich mache da lieber dann rezeptive Aufgaben.
Ja,
das wäre zum Beispiel für mich eine A-Aufgabe, ne? Gucken, ob die Kinder das richtige Kreuzchen gesetzt haben.
Ja, das schafft man gerade so. Die zentrale Frage bei To-Do-Listen ist auf jeden Fall, die man sich stellen sollte auch immer, kostet es jetzt mehr Zeit, mir aufzuschreiben, dass ich das noch machen muss? Oder könnte ich das jetzt innerhalb von diesen 30 Sekunden schon erledigt haben? Dann würde ich sagen, dann, wenn es möglich ist, dann erledige es. Aber wenn es hier mehr als die 30 Sekunden dauert, dann, ne, dann auf die Liste. Was ich auch manchmal mache, ist, anstatt eine Liste, die ausformuliert ist, ich mache mir selber einfach Trigger. Also sagen wir jetzt mal ein Bleistift, keine Ahnung, mein Bleistift muss angespitzt werden und ich habe keinen Anspitzer in der Schule und ich will irgendwie auch kein Kind fragen, sondern will irgendwie zu Hause vielleicht auch mehrere Stifte anspitzen, dann mache ich mir einfach einen unangespitzten Stift vorne mit hin, wo ich immer hingreife, wo mein Handy ist und sobald ich nach Hause komme, ne, treffe ich auf diesen Stift und dann weiß ich, aha, muss das heute noch alle Stifte irgendwie wieder anspitzen oder aufladen, auffüllen, was auch immer. Solche Sachen kann man ja auch machen, sich selber einfach so kleine Eselsbrücken bauen im Grunde genommen. Warum lachst du?
Ich weiß nicht, ich könnte es irgendwie...
Wie kanntest du das
für
nicht?
Jeden, doch, ich kenne das, natürlich, wir sind
nee,
nämlich jetzt seit gestern...
Nein, mit dem Stift.
Aber ich finde das für Außenstehende muss das so lustig sein, das jetzt zu hören und dann stellen sie sich vor, wie hier überall irgendwelche Sachen rumfliegen.
Nein, oder du gibst halt ein Pflaster aus, weil du irgendwie unterwegs bist und damit du selber daran denkst, dass du Pflaster wieder einpacken musst, sagst du zu dem Kind, gib mir bitte das Pflasterpapier wieder. Und dann steckst du das Pflasterpapier in die Hosentasche und zu Hause denkst du dann so, ich muss noch Pflaster einpacken.
Ja, das hört sich jetzt ziemlich wild an, aber
es funktioniert
tatsächlich ziemlich gut.
Zumindest für uns funktioniert das.
Also auch, weiß ich nicht, hier Klassiker für mich ist tatsächlich, dass ich beim Sport irgendwie dann meine Packung Duschgel leer gemacht habe. Ich nehme dann die leere Packung wieder mit und lege sie neben die Tasche, damit ich beim nächsten Packen merke, da muss noch was nachgefüllt werden.
Ja, weil sonst ganz ehrlich, du schmeißt die Packung im Fitnessstudio weg.
Und dann ist das aus
und
dem Kopf.
Und beim nächsten Mal denkst, musst du halt wieder jemanden fragen.
Ja, hast du schon recht.
Entschuldigung, haben Sie mal ein bisschen Duschgel für mich?
Jetzt, wo du gerade schon dabei warst, ob man sich eine Aufgabe aufschreibt oder sie lieber gleich macht, wenn man sowieso in Zeitnot ist, sollte man sich immer auch fragen, ob das wirklich die eigene Aufgabe ist. Ist es wirklich gerade deine Aufgabe, diese Sache zu machen oder geht dich das eigentlich nichts an? Beziehungsweise ist es vielleicht auch möglich, das zu delegieren? Ne? Nehmen wir mal, ihr habt jetzt, so wie bei uns, wir haben Whiteboards, gehst in den Klassenraum hoch, Stifte sind leer. Natürlich kann ich jetzt die Stifte nehmen, losgehen und die Kinder bekommen währenddessen eine Aufgabe oder müssen kurz warten. Ich kann aber auch einfach ein oder zwei besonders schlaue, gute, leistungsstarke Schüler losschicken, denen diese 2 Minuten jetzt gerade echt nicht schaden. Und mache für die anderen währenddessen den Unterricht weiter. Ist für mich entspannter, die Kinder haben was zu tun. Die zwei, ne, die sowieso die Aufgabe in 2 Minuten fertig haben.
Ja,
und
gut.
Die anderen machen weiter ihren Lernfortschritt.
Ja, das finde ich absolut gut. In dieselbe Kategorie würde ich auch einordnen, dass man sich manchmal fragen muss, nicht nur ist es meine Aufgabe, sondern wie viel Zeit kostet mich jetzt welches Vorgehen? Und das habe ich mir gerade jetzt bei einem älteren Kollegen abgeguckt. Der ist nicht so, dass der immer hier in unserem schulinternen Portal dann, man muss da alle einfügen, einzeln in so einen Chat. Du musst jeden einzeln Einzelnen suchen quasi.
Das ist nervig.
Dann sagen wir mal, du hast einen Leichtathletikwettkampf und aus jeder Klasse fährt dann ein Hinz Kunz mit. So, dann musst du jeden da einfügen. Weißt du, was der einfach macht? Und das ist so easy und das habe ich mir jetzt einfach mal abgeguckt. Jede Schule hat doch so ein Ausrufsystem wie beim Supermarkt.
Ja.
Er geht halt einfach dahin und sagt so, hier,
alle
Leute, ne, heute in der ersten Pause. Und dann kommen die dahin und dann sagt er, was er zu sagen hat. Und dann musste er nicht erst eine Gruppe erstellen, alle hinzufügen, dann nochmal schreiben, haben es jetzt bitte alle gelesen.
Fünfmal antworten.
Genau, fünfmal antworten. Also da einfach mal zu überlegen, was geht schneller, ausrufen oder schreiben. Auch bei Elternnachrichten oder bei Kollegen anrufen oder schreiben. Und dann immer für sich abwägen.
Ja, voll. Mega clever einfach.
Ja, mega, ne?
Vor allem, also das ist so eine Sache, die ist so naheliegend, dass man da gar nicht drauf kommt.
Nein, aber er kennt das halt noch von früher, als es diese ganzen Chatportale hier nicht gab, diese schulintern. Und dann dachte ich mir letztens so, ja, das machst du demnächst auch.
Alle mega nach. Gut, unbedingt.
Ja, auf jeden Fall, auch anstatt eine Klasse zu suchen, sagt einfach die Klassensprecher der Klasse, ne, seien gleich in Säcki.
Ins
Säcki kommen. So, fertig, aus. Dann kommen die und nicht du rennst durch die ganze Schule.
Ich darf halt nur keine Überhand nehmen. Alle 2 Minuten kommt irgendeine Ansage.
Dann nehmen die so 10 Cent für jede Ansage.
Ansage Nummer 5.
Ja. Nein, nimmt keine Überhand bisher.
Okay. Ja, dann können wir eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung von unseren Best Practices gehen, die wir über die Zeit für uns gefunden haben, die eigentlich für alle diese Dinge zutreffen. Und das Erste, damit haben wir mehr oder minder schon angefangen, ist die tote Zeit zu nutzen, insgesamt seine Arbeitszeit zu tracken, also sich irgendwie mitzuschreiben, wie lange man jetzt gearbeitet hat und dann aber auch wirklich zu begrenzen, zu sagen, okay, bei 40 Stunden ist Schluss und diese 40 Stunden bin ich dann aber super effektiv. Also da hänge ich nicht zwischendurch am Handy rum oder sitze eine halbe Stunde auf Toilette oder was weiß ich, was mir alles einfällt, sondern es zählt wirklich effektive Arbeit am Schreibtisch.
Ja, das, oder halt vor Ort, ne?
Ja.
Die Unterrichtszeit zählt ja auch mit rein.
Natürlich ist es in anderen Jobs mal so, dass man irgendwie am Tresen mit Kollegen quatscht. Das muss man ein bisschen gucken, wie man das mit sich vereinbaren möchte. Für mich zählt effektive Arbeitszeit wirklich, wenn ich effektiv arbeite und nicht irgendwie mit anderen Leuten noch über Gott und die Welt quatsche.
Also für mich zählt, wenn ich auch mit Schülern rede.
Ja, natürlich. Das ist ja auch deine Arbeit, das ist deine pädagogische Arbeit.
Ja, das sind die Kunden.
Und da tatsächlich dann sich einfach immer mal so Notizen zu machen. Natürlich schreibe ich mir jetzt nicht jede Stunde auf, ich habe eine Stunde gearbeitet, sondern ich nehme mir einen Zeitblock Arbeit vor oder habe einen Zeitblock Arbeit. Und wenn dieser Zeitblock abgeschlossen ist, entweder weil ich dann zum Beispiel, ich habe ja gesagt, ich arbeite morgens vor der Schule, weil ich dann zur Schule muss, dann trage ich den schnell ein und trage direkt noch den ganzen Block Schule mit ein, der ist ja zusammenhängend. Ja, und so funktioniert das ganz gut. Ne? Genauso, wenn ich dann in der Schule noch mal eine Stunde gesessen habe und hinten dran gehängt habe, ganz spontan, dann trage ich die ein und fahre dann nach Hause. Und das kann man natürlich entweder auf einer ausgedruckten Liste machen oder man baut sich eine Excel-Tabelle, dann wird es noch viel einfacher.
Oder für alle Rechenmuffel, man nimmt einfach die Stoppuhr in seinem Handy und drückt auf Play, wenn man das Schulgelände betritt.
Das geht
und
auch.
Weiß, dass man, nur das ist blöd, wenn der Mann dann zu Hause auf Reset drückt, so wie du es letztens gemacht hast.
Habe ich echt?
Stoppuhr. Ja, das war sehr nett. Ich wusste dann nicht, wie viel ich gearbeitet hatte an dem Tag.
Ja, null.
Ne? Also dann einfach, ich drücke dann immer auf Play, wenn ich quasi weiß, dass ich jetzt arbeite. Und wenn ich dann aber auch Freistunden habe und zum Beispiel mal nicht arbeite oder rübergehe ins Schwimmbad oder so, weil ich 2 Freistunden habe, dann drücke ich einfach auf Pause in dem Moment, wo ich das Gelände verlasse und dann wieder auf Play in dem Moment, wo ich quasi wieder reingehe.
Quasi digitale Stempeluhr, ne?
Ja, genau, quasi. Also wenn das Land das irgendwann mal fordert, ich kann hier meine alten Protokolle zur Verfügung stellen.
Ja, nachdem ich gerade schon gesagt habe, dass man die Zeit dann auch wirklich effektiv nutzt, da zählt natürlich auch Handynutzung dazu, ne? Also wenn man dann irgendwie ins Handy scrollen verfällt, das ist keine Arbeitszeit. In der Zeit bist du nicht am Arbeiten. Du eierst am Handy rum. Sieh zu, dass du das Ding zur Seite legst, dann kannst du auch deine Zeit effektiv nutzen, hast auch mehr von deiner Zeit.
Aber ich finde, wenn man Arbeitszeit trackt, jetzt egal über eine Stoppuhr oder über solche Blöcke, dann kommt sowas auch seltener vor, weil man dieses Bewusstsein hat, es ist jetzt gerade Arbeitszeit.
Genau,
und
Entspannung, aktiv Entspannung kommt hinterher.
Ja, meistens entspannt ist ja noch nicht mal rumzuscrollen, sondern man verschwindet seine Zeit, aber genau, dass man nämlich ganz bewusst weiß, es ist jetzt Arbeitszeit und da hat jetzt auch das Handy oder Social Media oder WhatsApp oder so nichts zu suchen.
Zumal man sagen muss, dass man dadurch natürlich auch viel schneller mitbekommt, für was man viel zu viel Zeit braucht. Also wenn ich merke, ich trage meinen Arbeitszeitblock ein und ich habe von diesen 3 Stunden, die ich gearbeitet habe, 2 Stunden an einem Arbeitsblatt gesessen, geht nicht. Da muss was passieren.
Da muss was, genau, kann man sich selber direkt reflektieren. Das stimmt. Und das Letzte wäre vielleicht noch so ein bisschen Routinen aufzubauen, um sich einfach Dinge anzugewöhnen, die sonst halt viel Zeit fressen, gerade wenn man irgendwie im Gebäude auch örtlich verteilt ist, dass man zum Beispiel sagt, immer beim Gang zur Sporthalle guckt man vorher in seinem Fach, ob noch irgendwie was rübergebracht werden muss, oder immer bevor ich ins Stadion gehe, ne, gucke ich, ob da irgendwie was mitgenommen werden muss, damit man da nicht die Rennerei hat und dann noch 50 Mal hin und her muss oder halt auch nicht der Sportlehrer ist, der im Vorfeld schon losfährt, das Material hinbringt, dann zurückkommt und dann die Schülerinnen und Schüler halt mitnimmt, weil da hast du zweimal diesen Weg gemacht. Das ist vollkommen,
hast du auch wieder Zeit verloren.
Vollkommen unnötig.
Ja, voll.
Außer muss noch Schritte sammeln.
Ja gut, dann versuche ich doch mal das Ganze irgendwie unter einen Hut zu bringen und das zusammenzufassen. Ich würde sagen, man sollte sich zuerst mal fragen, warum will ich denn Zeit sparen? Also ist das irgendwie so ein intrinsisches Ding oder hat das tatsächlich einen Zweck? Und dann natürlich anzufangen mit den großen Packen, die einem am meisten Zeit stehlen. Wir haben jetzt gesagt, das sind bei uns irgendwie das Unterrichten, die Unterrichtsvorbereitungen, Korrekturen, Organisation und Elternkontakt und dann eben starten mit dem, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt, zu gucken, ob ich da nicht auch am meisten optimieren kann, denn das Potenzial ist da ja besonders hoch, sich dann gewisse Zeiträume vorzunehmen, die dann auch effektiv durchzuarbeiten und dann eine kurze Pause zu machen, bevor man weitermacht. Und insofern dann die Arbeitszeit wirklich auch effektiv nutzt. Nicht nur in diesen Blöcken, sondern auch beispielsweise, wenn man sogenannte tote Zeit hat. Das heißt, wenn man irgendwo rumsitzt und ja, im Normalfall vielleicht nichts machen würde, so wie bei einem Besuch beim Arzt zum Beispiel, sondern dass diese Wartezeit dann eben auch zum Arbeiten sinnvoll genutzt werden kann. Ganz klar Hilfsmittel anzuschaffen. Also Hilfsmittel können sein der Lektüre-Schlüssel fürs Buch, ein einfaches Klausurformat, KI, die einen unterstützt, Kollegen, die einen unterstützen mit Rat und Material. Da gibt es ganz viel. Und einfach zuzusehen, dass man nachhaltig arbeitet. Also wirklich, die sich die Sachen dann auch abspeichert, zur Seite legt und sie dann beim nächsten Mal wiederverwenden kann, um da eben nachhaltig auch für sich die Zeit sinnvoll zu nutzen, für die nächsten Jahre sich so eine Basis aufzubauen. Ja, und ansonsten heißt es tatsächlich einfach nur, Zeit tracken, bisschen darauf schauen, wie geht man mit seinen Zeitslots um und dann einfach zusehen, dass man da effektiv durchzieht und die Probleme bearbeitet, die sich nach und nach auftun, die werden einem dann schon bewusst. Und dann sollte man eigentlich zu dem Punkt kommen, dass man nach und nach die Zeit runterdrücken kann.
Kommen wir noch zu einem schnellen Entweder-Oder, passend zu Tick-Tack zur Zeit. In der Schule nutzt du das Handy oder die Uhr? Als Uhr.
Tja, jeder, der mich jetzt kennt, weiß, dass ich gar keine Uhr habe. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hatte im Ref mal eine, die ist dann kaputt gegangen und die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Und seitdem benutze ich einfach das Handy und die Uhr, die halt irgendwie im
Raum, ist?
Im Raum hängt. Ja.
Findest
du
praktisch.
Du hingegen bist ja total der Armbanduhrmensch, ne?
Gott, ist schlimm, ja. Ich nehme eigentlich immer nur meine Armbanduhr und ich habe ja auch schon mal in einer Folge erzählt, dass bei uns die Uhr hinter der Lehrkraft hängt. Und dann bist du halt sonst permanent dabei, dich umzudrehen. Von daher, meine eigene Armbanduhr nehme ich eigentlich und das Handy eigentlich auch gar nicht. Und auch in der Sporthalle habe ich das halt einfach nicht dabei, sondern nehme da irgendwie immer meine Armbanduhr, schön klein, praktisch. Man hat natürlich auch als Frau oft einfach weniger Hosentasche als Mann. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Und sonst würde ich auch öfter mal zum Handy greifen.
Ja, ich weiß nicht. Also Ich finde es eigentlich eleganter, so kurz aufs Handgelenk zu gucken, als irgendwie da so ein Gerät aus der Hosentasche zu fummeln. Ich erinnere nur an, man fährt mit dem Fahrrad irgendwo lang und guckt unterwegs auf die Uhr auf dem Handy. Zack, 50 Euro Strafe, wenn die Polizei hinter dir
das
war.
Ist
ja, ist mir passiert, hurra.
Ja.
Passiert mit einer Armbanduhr nicht. Vielleicht brauche ich einfach mal wieder eine Armbanduhr, ich weiß auch nicht.
Ich guck mal, welche das im Ref war, vielleicht kriegst du eine geschenkt.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.